Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir haben Freitag, den 19. Juli, ziemlich genau 10 Uhr zum Zeitpunkt der Aufnahme. Aber freitags ist ja meistens nicht mehr so viel los. Wir haben die erste, ja, ich glaube, man kann so sagen, die erste richtige Berichtswoche hinter uns. Und ja, also ich fand so die ganz großen Überraschungen waren jetzt nicht dabei, aber natürlich doch einige Zahlen, über die man mal ein bisschen sprechen muss. Wir haben heute unter anderem die Zahlen von ASML mit dabei, von Johnson & Johnson. Intuitive Surgical hat gemeldet, außerdem natürlich auch Netflix. Warum der Aktienkurs von CrowdStrike gerade zweistellig abgestürzt ist und vieles mehr, alles in dieser Folge, genau. Aber bevor wir natürlich loslegen, Daumen nach oben nicht vergessen, Kommentare und so weiter. Ja, ihr wisst Bescheid, ich brauche nicht immer alles aufzählen, was ihr machen müsst. Ich verlasse mich da einfach auf euch, dass ihr das macht. Dann starten wir jetzt aber erstmal. Was gibt's denn sonst so für News? Erzähl mal, was war noch die Tage los an der Börse?
Ja, es fällt, ne? Würde ich mal so sagen. Kurz zusammengefasst, es fällt, ja. Nee, man hat ja eigentlich auch lang drauf gewartet, dass es mal kommt, so die Korrektur, weil es ist ja immer so, wenn sie dann kommt, dann ist man doch irgendwie so ein bisschen überrascht, weil es dann doch teilweise auch ordentlich zur Sache geht. Und bei manchen Aktien schaut man drauf und denkt sich, ui, okay, innerhalb von 3, 4 Tagen 10, 20% abgegeben. Da kommen wir schon teilweise so in den Korrekturbereich. Auch bei den ganzen Big Tech-Werten. Meta, Amazon haben deutlich abgegeben. Gestern war es auch eine Apple. Wir haben ja in den letzten Tagen wirklich krass gesehen, dass es so eine ordentliche Rotation gab, Favoritenwechsel raus aus Big Tech, beziehungsweise auch aus dem Halbleitersektor. Oder man kann auch sagen Gewinnmitnahmen. Aber dann rein in, ich sag mal so, die Langweiler. Da werden wir auch gleich noch Johnson & Johnson zahlen. United Health, na, die sind alle ordentlich gestiegen. Und da ist jetzt so langsam die große Frage, ist das nur so ein bisschen den Baum schütteln, bevor dann nächste Woche ja die Zahlen kommen von Big Tech? Oder ist das jetzt doch eine Trendwende? Es gab ja, zuletzt haben wir auch schon mal kurz drüber gesprochen, so im Bereich der Halbleiter, viele Meinungen und Aussagen, dass das eine Bubble ist, weil, das habe ich auch schon oft gesagt, ja, es wird gerade hunderte Milliarden werden investiert in KI-Chips von Nvidia, aber wann kommen die Anwendungen? Wann wird damit Geld verdient? Ja, und ich glaube, da ist die Wahrscheinlichkeit nicht gerade gering, dass dabei vielen Unternehmen doch irgendwann Ernüchterung eintritt und dann natürlich auch an der Börse. Aber ob das jetzt schon in den nächsten Zahlen zum Beispiel bei Nvidia zu sehen ist, das weiß ich nicht so ganz. Ja, und was wir jetzt zuletzt noch gesehen haben, da werden Erinnerungen bei mir wach an die erste Präsidentschaft von Donald Trump. Er fängt ja jetzt auch schon wieder an, die Sachen rauszuhauen. Jetzt hat er, glaube ich, gesagt, dass er diese Elektrobestimmungen in den USA auch direkt cutten wird, damit die normalen Verbrenner überleben. Dann hat er gesagt, er beendet ja den Krieg in der Ukraine an einem Tag. Und was vor allen Dingen, ich glaube, relativ stark dann belastet hat, sind diese ganzen Aussagen zum Chipsektor und zu TSMC und zu Taiwan. Er hat ja jetzt auch gesagt, ja, Taiwan, ja, die müssen dafür bezahlen, dass wir sie beschützen. Und TSMC hat ja auch die ganze Chipproduktion weggenommen aus den USA, ne, und hat er auch gegen gewettert. Ich glaube, das sind so alles, so diese Gemengelage sorgt halt dafür, dass es doch mal ordentliche Gewinnmitnahmen gibt. Wobei, ich finde es ja eigentlich sogar ganz gut, weil wenn du mit dieser ganz hohen Erwartung in die Berichtssaison reingehst, dann wird es halt sehr schwer. Und so muss man sagen, ja klar, wir stehen immer noch sehr hoch, aber es wurde jetzt doch so ein bisschen Luft abgelassen. Deswegen bin ich mal wirklich gespannt, wie dann nächste Woche die Berichtssaison bei den großen Tech-Werten abläuft. Ob dort dann immer noch bei einem ganz kleinen Haar in der Suppe ein massiver Abverkauf kommt oder ob da so ein bisschen die Augen zugekniffen werden, weil ja die grundsätzlichen Trends weiter intakt sind. Ja, wir haben ja gleich noch die Netflix-Zahlen. Da gab es ja auch viel Licht, aber auch ein bisschen Schatten. Aber die Aktie hat ja gar nicht so negativ reagiert. Die war ja am Ende, glaube ich, dann sogar wieder plus minus null, nachdem sie kurz bei -7% war. Also da ist der Markt vielleicht jetzt schon ganz gut vorbereitet. Aber ja, schauen wir mal, ne? Also ist auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie siehst du es? Geht das noch weiter runter jetzt? Oder platzt da jetzt wirklich eine Blase? Oder fangen wir uns wieder?
Ich merke schon, du willst nur nicht, dass mein Call, den ich auf Netflix gemacht habe, du probierst es gerade irgendwie umzuformulieren, dass es nicht so gepasst hätte,
Ich guck nur,
obwohl
wo
es
sie steht. Warte,
wie
ich
die
schau.
Faust aufs Auge gepasst hat, ja. Also ich habe gesagt, die Zahlen werden gut, aber der Kurs wird trotzdem ein bisschen nach unten gehen und genauso ist es eigentlich auch gewesen, ja. Aber ansonsten zu deiner Frage, nee, also ich finde es gut, dass mal es nicht immer nur nach oben geht, ja, weil irgendwann nimmt es dann halt doch absurde Züge dann an. Aber wie du gesagt hast, fand ich eigentlich ganz schlau. Also wundert mich auch, dass das von dir dann kam, ja. Aber so kurz vor den Zahlen her, ich finde es jetzt auch gar nicht so schlecht, ja, aber ich glaube, dass jetzt die Big Tech, das ist dann einfach so wieder, dass man sieht, ey, wenn die Zahlen dann doch wieder einfach gut waren, obwohl die letzten Tage schlecht waren, dann gibt es auch wieder so ein bisschen Potenzial nach
Ja.
oben dann bei den meisten, ja. Aber man muss halt auch so sehen, wie gut die Aktien gelaufen sind. Also ich wäre auch nicht enttäuscht drüber, wenn sie bei guten Zahlen halt trotzdem nicht steigen, ja. Also
Ja, aber
man
es
muss
wäre ja
sich
schon mal dann ein
angucken.
Erfolg, glaube ich, wenn die guten Zahlen kommen und dann kein brutaler Sell the News kommt,
Ja,
weil
genau,
wenn das
ja.
so, wenn wir jetzt in diesen Hype hinein in die Zahlen gekommen wären, da wäre es dann, glaube ich, teilweise so gewesen, egal was die melden, egal ob die Guidance angehoben wird, egal wie krass es übertroffen wird. Es wäre nichts mehr da gewesen. Ne? Und ich gucke jetzt mal gerade, zum Beispiel Microsoft, wir haben ja jetzt gleich das Thema kurz mit CrowdStrike, da hängt ja Microsoft auch mit drin. Ne? 1,8% im Minus von $470 auf $432 runter. Ich habe gestern Abend mir auch schon mal eine Amazon angeschaut. Da war ja Jeff Bezos, er hat ja immer genau mit Limit 200 verkauft und daher, ich glaube, schon hunderte Millionen eingenommen. Auf jeden Fall hat er den Kurs gedeckelt bei der $200 und jetzt. Ja, sind wir dort eigentlich auch schon fast 10% vom Hoch runter. Also man spricht dann ja auch von einer Korrektur. Bei Meta war der Rücksetzer ja sogar teilweise noch stärker. Ich guck mal gerade, da waren wir von $540 auf gestern $460. Da hat sie sich gestern aber ganz gut gehalten. Also man sieht schon, dass da bei einigen Werten jetzt doch ganz ordentlich Luft abgelassen wurde. Ja, und der Meta zum Beispiel. Die steht jetzt auch dort, wo sie Anfang Februar stand. Ne? Also so viel hat sich da jetzt teilweise auch gar nicht mehr getan, aber was ja auch nicht unbedingt
Ja,
sein. Die ist aber auch zuvor brutal gelaufen. Das ist halt immer so die Sache.
es ist halt typisch Meta. Also Meta macht bei solchen Korrekturen halt immer deutlich mehr als ein Alphabet oder eine Apple in der Regel halt. Aber ich wüsste nicht, warum es jetzt auf einmal zu einer größeren Korrektur kommen sollte. Also wenn nicht irgendein politisches Ereignis ist, weil die Zahlen an sich, ich glaube, dass die meisten sehr gut, ja, sehr gute Zahlen präsentieren werden. Also da gibt es für mich aktuell wenig Grund zur Sorge, aber das haben wir auch schon das ein oder andere Mal thematisiert. Genau, du hast angesprochen, CrowdStrike und Microsoft sind heute nach unten gegangen. Allerdings hat CrowdStrike deutlich stärker erwischt. Die sind zweistellig abgestürzt und ich habe mal geschaut auf Monatssicht sogar jetzt schon über 20% zurück, aber
15% jetzt gerade
die
vorbörslich.
kleine
Wir nehmen
Korrektur
ja um, es ist
vor.
jetzt kurz nach 10, der vorbörsliche Handel beginnt um 10 Uhr unserer Zeit. Die war schon auf TradeGate schwach und jetzt, ja, $294 minus 14%. Krass.
Weil die kleine Korrektur davor, die hat jetzt nichts mit den Nachrichten zu tun. Die sind nämlich relativ aktuell, gerade jetzt zum Zeitpunkt unserer Aufnahme. Also die haben, ja, man kann schon sagen, für einen globalen Internet-Crash gesorgt. Also CrowdStrike zusammen mit Microsoft, da hat es nämlich Probleme nach einem Software-Update gegeben. Und das hat jetzt sogar dafür gesorgt, dass mehrere Flughäfen lahmgelegt worden sind, beispielsweise in New York oder auch in Berlin geht wohl gerade, ich weiß jetzt nicht, ob gar nichts mehr geht oder zumindest teilweise geht gerade nichts mehr, weil
Ja.
Delta und American Airlines Probleme haben. Ansonsten auch Banken oder Tankstellen, der Öl- und Gashandel ist beeinträchtigt. Also ja, die haben da wohl aktuell ziemliche Probleme und für die sind eben ja wohl hauptsächlich diese beiden Unternehmen verantwortlich, also Microsoft mit der Azure Cloud und dann eben noch Crowd. Counter-Strike da sozusagen als das schützende Element. Also da sieht man eben auch nochmal, wie wichtig diese Unternehmen aktuell sind. Also ja. Wenn es bei denen irgendwie kleine Probleme gibt, dann liegt die halbe Welt sozusagen lahm dann. Und bei Cybersecurity wissen wir natürlich, ja, so ein Image-Schaden in dem Bereich, das ist natürlich immer ein ganz heikles Thema. Ja, also das ist jetzt eigentlich was, mit dem CrowdStrike noch nie so viel zu tun hatte bisher, muss man sagen. Ja, oh, jetzt verschiebt sich meine Kamera gerade. Moment. Ja, das ist ein bisschen ein Problem für das Unternehmen, vor allem dann auch Amerika, die auch immer wieder mal gerne, ja, so am Klagen dann sind, um es mal vorsichtig auszudrücken. Da könnte es sein, dass noch ein bisschen was auf CrowdStrike zukommt. Ansonsten, ich würde es eher jetzt als aktuelle Gelegenheit sehen, wenn man schon länger mit dem Gedanken gespielt hat, mal bei CrowdStrike einzusteigen. Das könnte jetzt so eine Nachricht sein. Ich glaube, es ist jetzt keine, die nachhaltig das Geschäftsmodell irgendwie zerstört, nee, aber es hat halt eben für einen, das kann man jetzt mal wirklich einen Dip nennen, weil es jetzt eben auf einen Monatssicht, habe ich vorher jetzt mal geschaut, über 21% Rückgang. Ich weiß nicht, wie siehst du es als Aktionär? Du hast sie ja im Depot.
Ja, also CrowdStrike ist halt auch brutal gelaufen. Die Bewertung ist brutal. Gestern gab es auch für CrowdStrike noch eine Abstufung auf Sell, habe ich gesehen, aber von nicht so einem bekannten Haus. Aber ja, du hast gesagt, also man sieht, welchen Impact CrowdStrike mittlerweile mit seiner Falcon-Plattform hat. Wer da alles Kunde ist, wie das alles zusammenhängt. Und ich denke nicht, dass da jetzt eine, keine Ahnung hier, was nennen sie hier alles, Lufthansa, Eurowings, alle haben Technikprobleme, dass die da jetzt irgendwie sagen, nee, jetzt wechseln wir aber zu, keine Ahnung, einer anderen Plattform, weil es da jetzt einmal diesen Ausfall gab. Also CrowdStrike hat jetzt auch gesagt, sie rollen das zurück und damit sollte das jetzt bald wieder gehen. Ne? Aber ich find's krass, ne, wie schnell das dann geht, dass man mit sowas alles in die Knie zwingen kann. Es gab einen Blue Screen of Death, also alle, die älter sind, kennen das vielleicht von früher. Ich habe früher auch auf Counter-Strike gespielt und da früher sind die Rechner immer noch häufig abgestürzt. Da gab's dann auch auf diesen Blue Screen, dass der Computer neu gestartet. Da bin ich dann immer ein bisschen ausgerastet, während man da irgendwo gerade in einem Match war. So oft früher passiert einfach, gibt's ja heutzutage eigentlich gar nicht mehr, gell? Du bist doch eh so ein Mac-User, da gibt's das, glaube ich, gar nicht, oder?
Ich habe tatsächlich einmal, es war aber mit dem, ich bin jetzt gerade mal überlegen, ob es nicht sogar mit dem ganz neuen jetzt war. Ich habe mal einen lila Screen tatsächlich gehabt, mitten am Ding. Auf einmal ist der komplette Screen lila gewesen und komplett Ding. Ich habe gedacht, das Ding hat jetzt einen Totalschaden. Also sowas habe ich noch nie gesehen bei einem Mac. Ja, also mitten am Arbeiten, auf einmal lila, bumm, tschüss, aus. Ja, und dann angemacht, als wäre nichts gewesen. Also Computer sind manchmal schon echt.
Also auf jeden Fall, was hier das Problem war, ist lustig. Ich lese mal kurz vor. Ein Backend-Cluster-Management-Workflow hat eine Konfigurationsänderung vorgenommen, die dazu führte, dass der Backend-Zugriff zwischen einer Untergruppe von Azure-Storage-Clustern und Rechenressourcen in der Region geblockt wurde. Das führte dazu, dass die Compute-Ressourcen automatisch neu gestartet wurden, wenn die Verbindung zur virtuellen Festplatte verloren ging. Also jetzt wissen wir Bescheid.
Ja, das habe ich dir doch im Vorfeld gesagt, dass die da Acht geben müssen, aber auf mich hören sie ja wieder nicht.
Das liegt daran, dass ich keine Aktien habe. Deutsche Bahn ist nicht betroffen von den Ausfällen. Ja,
ich glaube, Gott sei Dank,
Bis die Kunde bei CrowdStrike werden oder irgendwie irgendwas groß in der Cloud machen, ja, da läuft es noch betriebssystem auf der Floppy-Disk wahrscheinlich.
Ja, aber wenn sie schlau gewesen wären, hätten sie gesagt, dass sie auch davon betroffen sind, dann hätten sie wenigstens mal für ein, zwei Tage eine bessere Ausrede gehabt, als immer, dass Menschen auf der Fahrbahn sind oder irgendjemand, was weiß ich, wieder einen Regenschirm auf die Gleise geworfen hat. Ja,
also. Oder ich hab nämlich auch wieder eine tolle Erfahrung, weil wir fahren in die Schweiz Anfang August und da habe ich jetzt auch überlegt, mit der kleinen Autofahren da, das ist einfach zu weit. Da haben wir gesagt, auch Zug buchen, Kinderabteil. Habe ich da auch ewig rumgesucht. Erst ICE bis nach, ich glaube, Basel oder Bern und dann nochmal ein Stück in Intercity. Jetzt gucke ich da gestern in die App rein, weil der Rückweg, es wird ja jetzt alles saniert in Deutschland, irgendwie diese Strecken auch nach Mannheim. Da war schon der Rückweg, habe ich schon gekotzt. Da musst du irgendwie viermal umsteigen, 7,5 Stunden Fahrt. Da habe ich auch schon gedacht, Mist, ne? Jetzt habe ich gerade eben gesehen, auch die Hinfahrt wurde mir wegstorniert einfach. Jetzt habe ich freie Zugwahl, aber auch auf der Hinfahrt muss man jetzt viermal umsteigen. Eine Regionalexpress, ich soll eine S-Bahn nehmen zwischendurch, dann laufen oder einen Bus nehmen. Also, das ist völlig Wahnsinn.
Oder mit einem Elektroroller fahren, mit zwei Koffern und Frauen.
Das ist geil. Also wahrscheinlich müssen wir jetzt doch mit dem Auto einfach fahren, ne? Und irgendwo zwischendurch eine Nacht dann irgendwo bei Freiburg übernachten oder so. Das ist echt Wahnsinn.
Ja, aber klopf nicht bei mir an der Tür, das kann ich dir gleich sagen, ja.
Stimmt, wir können ja bei euch
Ja,
übernachten.
vor wegen, nix gibt's, ja.
Ah, geil.
Ich
Ich sag
brauche
dir
nicht.
Bescheid, damit du den Grill anwirfst vorher, gell? Da komme ich
Ja,
dann vorbei.
ich brauche nicht noch ein Kind hier in der Bude, ja. Aber mit Routenplan, da gab's auch mal was Lustiges, da konntest du eingeben, da musstest du eine ganz bestimmte Route eingeben, das war über zwei Inseln, dann stand tatsächlich dann da eben, dann fährst du mit dem Auto dahin, mit dem Bus dahin, und dann stand da und dann ab jetzt 20 Kilometer mit dem Jetski fahren.
Ja, das kenne ich auch. Genau, bei Google Maps, genau, ja.
Ja, schon lustig, ja. So, dann würde ich
Okay.
sagen, dann springen wir jetzt mal in die Zahlen rein, denn wir haben einige, ja, Zahlen diese Woche gehabt. Endlich kann man sagen. Ich würde sagen, wir starten mal ganz gemütlich mit Johnson & Johnson. Ja, das ist so eine Aktie, die zuletzt nicht ganz so gut gelaufen ist und die diesmal aber die Analystenerwartungen doch teilweise deutlich übertroffen hat. Also sie sind umsatztechnisch um 4,3% gewachsen, 22,4 Milliarden Dollar. Die Net Earnings, die sind 12,8% zwar zurückgegangen, das ist aber etwas, mit dem man gerechnet hat, denn der bereinigte Gewinn pro Aktie, der ist um 10,2% gewachsen, 2,80 Euro. Und das wurde vor allem darauf hingehend zurückgeführt, dass sie in der Innovative Medicine und in der MedTech sehr stark waren. Also Innovative Medicine, das sind ihre verschreibungspflichtigen Medikamente und MedTech, ja, natürlich Medizintechnik dann. Also das sind eben auch ihre zwei ganz spannenden Sparten. Da haben sie eben einige erfolgreiche Produkte in diesen Dingern. Die meisten kann man nicht mal richtig aussprechen. Ja, ich frage mich auch, warum die immer diese Sachen so machen, dass du sie gar nicht aussprechen kannst. Also worin da der Sinn als ist. Aber man kann auf jeden Fall sagen, es sieht sehr ordentlich aktuell aus. Sie haben auch ihre Prognose noch mal ein bisschen angepasst. Also sie erwarten nun einen Umsatz zwischen 89,2 und 89,6 Milliarden Euro und einen bereinigten Gewinn pro Aktie, der bei genau 10 Euro liegen soll. Es ist wirklich weiterhin operativ, es läuft sehr gut. Ich habe auch gesagt, dass ich Johnson & Johnson zuletzt eigentlich ganz interessant fand, weil sie jetzt auch bewertungstechnisch ja mal wieder so ein bisschen besser dastanden oder vor allem auch die Dividende war jetzt teilweise mal in den letzten Monaten deutlich höher, als man es von ihnen gewohnt war. Und der Kurs hat auch die Zahlen auf jeden Fall honoriert. Es ging ein gutes Stück nach oben, so 3 bis 4%. Und auf lange Sicht hingesehen sind sie für mich, also gerade das sind Dividendendepots eigentlich immer ein spannender Wert, den man da so als Beimischung im Gesundheitssektor mit reinnehmen kann. Ja.
Ja, also ja, vor allen Dingen die Aktie war kurz im Minus und dann aber auch positiv reagiert und sie scheint jetzt so einen kleinen, ich sag mal, Befreiungsschlag hinzulegen. Ist ja wirklich traurig gewesen. Ich habe es ja auch im Langfristdepot, ist ewig umhergedümpelt, war ja auch dann eher wenig gewachsen, hatten immer wieder Probleme. Die Zahlen hier, was ich so gelesen habe, da waren aber auch viel so, man musste da erstmal tiefer reinschauen, weil sie ja auch irgendwelche Übernahmen dann hatten und dann muss man das wieder bereinigen. Da hatte ich erst gelesen, Ausblick unter Erwartung, dann über Erwartung, dann Umsatz über Erwartung, aber Ergebnis unter Erwartung, aber Ergebnis nur unter Erwartung, weil das und das wieder draußen reingerechnet wird. Also ja, aber am Ende hat die Aktie positiv reagiert, ja. Und ja, mit 10 Dollar Gewinn pro Aktie ist sie ja wirklich dann wieder so in einem Bereich hier mit KGV 15 und so recht fair bewertet. Ja, und ich glaube, was wollen Sie? Ich glaube, Sie wollen um die 10% beim Ergebnis wachsen oder so, ne? Also eigentlich, das sieht das ja dann wieder doch ganz ordentlich aus, muss man sagen. Ne?
Ja,
Schöner
ich habe gesagt, ich finde
Dividendenzahler.
sie auch durch die Abspaltung eigentlich noch interessanter als vorher, weil sie jetzt meiner Meinung nach die Schmutzsparte abgespalten haben, diese frei verkäuflichen Arzneimittel. Das ist sowieso so ein blöder Markt, ja, weil ich weiß, einige von euch wissen es ja, dass ich aus dem Segment komme. Also ich habe selber fast 15 Jahre diesen, ja, teilweise muss ich echt sagen, diesen Schrott da verkauft, ja. Also gerade so dieses OTC-Zeug, also da gibt es ja so viel unnötiges Zeug halt mit dabei, ja, wo du nicht brauchst, ja, oder auch dann halt so diese verschiedenen Drogeriemarken. Also diese zwei Sparten, Medizintechnik und eben die verschreibungspflichtigen, das sind die Sektoren, die wirklich richtig Spaß machen, bei denen man richtig viel Geld verdient und bei denen sie auch eigentlich ganz gut aufgestellt sind. Also da sind sie jetzt auch nicht irgendwie von einem oder von zwei Dingern abhängig. Also da sind sie eigentlich ganz gut und wie gesagt, langfristig gesehen finde ich Johnson & Johnson auf jeden Fall spannend. Das ist jetzt keine Aktie, die sich mal in einem Jahr verdoppelt oder so, also so realistisch muss man
Ja, aber
natürlich
wenn
auch
sie 10,
sein,
12%
aber
pro Jahr macht oder so, ne? Oder was wäre, also wenn
genau,
man sich's
also
mal ganz langfristig anschaut, die hatten von, ich sag mal, von 2010, 2011 dann einen brutalen Run, haben sich dann fast verdreifacht, ohne Dividenden jetzt, bis 2022 und seitdem korrigieren sie im Endeffekt, ne? Aber es scheint sich ja wirklich da so eine Art Boden gebildet zu haben und jetzt gab es dann zuletzt diese positive Reaktion plus, ich glaube, was ja auch damit reinspielt, zuletzt sind ja die doch jetzt, ich glaube, mittlerweile 100% sichere Zinssenkung, auch wenn Donald Trump gesagt hat, der Herr Powell soll doch bitte warten, bis er Präsident ist, erst dann die Zinsen senken. Ist so geil, der Typ, ey. Das ist der Wahnsinn. Aber das spielt natürlich auch jetzt mit rein, einfach, dass diese ganzen Langweiler-Aktien jetzt doch wieder deutlicher gefragt sind. Man hat ja es vor allen Dingen auch bei zum Beispiel bei diesen ganzen REITs wie Realty Income gesehen. Hast du mal gesehen, die sind ja auch jetzt deutlich angesprungen wieder. Da sieht man auch jetzt, dass dieses Thema, was wir oft hatten, dass wenn da wirklich jetzt die Zinssenkungen kommen und sicher sind, dass dann wahrscheinlich schon so eine Sektorrotation kommen wird. Und das sieht man eben jetzt auch einfach. Ne? Also unterm Strich ist es dann doch immer ganz gut, nicht nur auf den einen oder anderen Sektor zu setzen, weil dann kann es echt mal auch schmerzhafte Börsenphasen geben einfach.
Auf jeden Fall, ja. Dann springen wir doch mal ein bisschen in den Tech-Sektor rüber. Netflix, genau. Mein Call war ja, es werden gute Zahlen, aber der Kurs wird es trotzdem nicht so ganz honorieren, weil sie gut gelaufen sind. Und ich glaube, man kann so festhalten, es ist ungefähr auch so eingetreten. Mhm. Wahrscheinlich das erste Mal, dass ich mit einem Call recht hatte, was das angeht. Ja,
ja, und diesmal aber, haben wir auch keinen Livestream gehabt. Also keiner konnte mitverfolgen dann so richtig, ja, mit deinem Call. Aber gut, wir hatten es ja vorher besprochen und so, ne? Aber leider nicht live. Also zählt's nicht.
Ja, ich kann damit leben, ja. Wie gesagt, die Trader-Karriere, die wird bei mir wahrscheinlich nicht mehr starten, ja. Aber an sich, das hat eigentlich richtig gut ausgesehen. Jetzt weiß ich auch, was wir letztes Mal vergessen haben. Es hat doch eine AAA-Serie gegeben, die die Leute angelockt hat. Das ist Bridgerton gewesen. Ja, ich weiß gar nicht, wenn ich das vergessen konnte. Ich glaube, ich weiß nicht, wie oft meine Frau die neue Staffel jetzt schon angeschaut hat. Also
echt?
4, 5 Mal ist es bestimmt schon gewesen. Also das ist die ersten Male und dann auch hier. Also alle oder fast alle Bekannten, in der Regel natürlich nur die Frauen, ja, ist das auf Dauerschleife gelaufen, ja, also ist abartig gewesen. Also es hat viele Leute angelockt, denn die bezahlten Paid, also die Memberships, die sind 8 Millionen dazugekommen. Das ist schon wirklich sehr viel, ja. Also da bin ich auch ganz ehrlich, das hätte ich Netflix nicht zugetraut, dass die nochmal so viele neue Abonnenten gewinnen. Natürlich wird auch vieles durchs Account-Sharing immer noch mit dazukommen, gar keine Frage, ja, denn auf Jahressicht hingesehen 16% Wachstum, aber da bin ich ganz ehrlich, ich hätte da nicht mit so viel Zuwachs gerechnet. Das hätte ich nicht geglaubt, dass sie nochmal so viel nachlegen können, jetzt auch wirklich nachhaltig, weil wenn man sich anschaut, also jetzt ab dem Q2 23 5,9 Millionen neue, 8,76 Millionen neue, 13,1 Millionen neue, 9,3 Millionen neue und jetzt wieder über 8 Millionen. Hätte ich nicht mitgerechnet, ja, so zumal, ehrlich bin was, ich da was, auf jeden
wo ich
Fall.
Mich noch ganz gut erinnere, ist, wie dann, es ist ja immer so, ne, eine Aktie fällt und dann werden 1 Million Gründe genannt, wieso diese Aktie oder das Unternehmen so ein Schrott ist. Bringt ja nur noch Schrottfilme, keine Sau interessiert sich für diese Serien, alles nur noch woke. Ja, und da werden dann immer die Nachrichten, also wenn die Aktie gefallen ist, dann werden die Gründe ausgepackt sozusagen. Und jetzt schrumpfen sie, das war's für Netflix. Und Disney kommt und alle sind ja alle viel besser. Wer braucht überhaupt Netflix? Und alle, ja, ich kündige Netflix. Ja, und dass dann oft dieses Gesabbel dann einfach nur übertrieben ist, sieht man hier jetzt wieder sehr, sehr schön, muss man sagen. Also musste ich echt so ein bisschen schmunzeln, weil dasselbe war ja irgendwie vorher auch bei Meta. Ne? Wer nutzt diesen Müll überhaupt? Die größte Schrottaktie, Mark Zuckerberg, was ein Trottel. Ne? Nachdem die Aktie gefallen ist, wenn es dann steigt, sagt keine Socke mehr was. Und so ähnlich ist es hier jetzt auch. Ja. Also die hatten ja mal eine Zeit lang Nutzer verloren und jetzt dieses massive Wachstum wieder bei den Nutzern und 17% Umsatzwachstum. Das ist schon echt krass. Plus, dass sie ja mittlerweile auch echt profitabel sind, hochprofitabel.
Ja, also der Umsatz genau 16,8%, 9,56 Milliarden Dollar. Das Operating Income ist sogar um 27%, das Operating Income ist von 1,8 auf 2,6 Milliarden gewachsen. Das ist eine Operating Margin von 27,2%. Im Vorjahr hatten sie hier beispielsweise 22,3, also fast 5 Prozentpunkte dazugelegt. Und vor allem, was glaube ich auch wirklich gut war, ist der Forecast gewesen. Also sie rechnen jetzt also 9,56 Milliarden in Q2 und jetzt in Q3 rechnen sie mit 9,73 Milliarden. Also sie sollen wieder 14% wachsen zum Vorjahr. Dann auch eine Operating Margin, die bei über 28% liegen soll und 2,2 Milliarden Dollar Gewinn. Im aktuellen Quartal hatten sie 2,1 Milliarden Dollar Gewinn und der Free Cashflow lag jetzt bei 1,2 Milliarden Dollar. Also wirklich solides Quartal. Aber an der Kursreaktion hat man eben auch gesehen, ja, die Aktie ist sehr gut gelaufen. Also man hat halt wirklich auch mit einem guten Quartal gerechnet. Ich bin aber trotzdem mal dann nächstes Jahr gespannt. Also wenn dann mal jetzt wirklich mal so dieses Account-Sharing mal deutlich über ein Jahr dann vorbei ist, wie es dann mit dem Wachstum aussieht. Weil Netflix hatte ja schon wirklich seine Zeiten, wo sie eben einfach gar nicht mehr gewachsen sind. Also da ist jetzt die Frage, ist das jetzt halt wirklich alles nur zum ganz großen Teil von diesem Account-Sharing? Weil ich bekomme es auch immer noch aus dem Freundes- und Verwandtenkreis mit, dass da jetzt immer noch eben so Account-Sharing, ja, also irgendwie ein bisschen möglich ist es immer noch. Oder jetzt gibt's ja mit Zubuchen und so. Also, dass da immer noch viele am Rumdrucksen sind und am Rummachen. Deswegen, ich bin da mal wirklich, wenn dieses Jahr mal komplett vorbei ist, dann gespannt, wie es aussieht, ob es da noch viel Potenzial zum Wachsen gibt für Netflix oder eben nicht. Das wird dann mal so die ganz spannende Phase meiner Meinung nach werden. Aber Glückwunsch auf jeden Fall an die, die die Aktie gehalten haben. Also war sehr erfolgreich.
Tim Schäfer, ja, der hat auch hier die ganzen Auf- und Abs. Der hat auch allein, glaube ich, für 500.000 Dollar Netflix oder so. Ne? Und dann ist die ja 70-80% gefallen. Und jetzt ist sie wieder hoch. Ja, das ist schon, das ist schmerzfrei. Ist
gut gelaufen, ja, auf jeden Fall. Aber ich frage mich halt trotzdem, wo es langfristige Wachstumspotenzial
von Netflix. Es gibt ja noch das werbefinanzierte Modell, was nochmal für Wachstum gesorgt hat. Dann ist ja gut, ist die Frage. Ne? Man kann natürlich immer wieder jedes Jahr ein bisschen die Preise erhöhen, aber ich denke auch, ab nächstem Jahr wird zumindest die Dynamik bei den Neuabos zurückgehen, außer man schafft es irgendwie jetzt hier in Indien und Co. dann nochmal massiv zuzulegen, wobei dort halt ein Abo extrem wenig kostet im Vergleich. Und wieso die Aktie negativ reagiert, war ja auch unter anderem der Fakt, dass beim Umsatz ein Ticken mehr erwartet wurde. Das habe ich vorhin auch schon gesagt bei Instagram. Mich wundert das halt, weil ja eigentlich, es waren ja doppelt so viele Netto-Neuabonnenten wie erwartet, im Endeffekt über 8 Millionen. Trotzdem reicht es nicht für den Umsatzausblick, die Erwartungen zu toppen. Ne? Also das scheint ja dann viele werbefinanzierte Neukunden zu sein oder Neukunden, die eben wenig zahlen oder so. Da wurde halt ein bisschen mehr erwartet und deswegen ist die Aktie, ja, ich sag mal, was ist die 1% im Minus? 1,5% im Minus. Ne? Also ich glaube aber nicht, dass die Aktie massiv abverkauft, sondern dass die sich ganz gut hält, ne? Weil die Story ist auch weiter intakt.
Dann springen wir mal zu Intuitive Surgical. Da, ja, kann man schon fast sagen, der Monopolist bei den Chirurgierobotern. Also sie haben teilweise 80% Marktanteile und die haben richtig starke Zahlen dieses Mal präsentiert. Die Aktie ist eigentlich die letzten Tage ziemlich schlecht gelaufen. Also ich habe mal geschaut, auf Wochenbasis war sie mal über 6% hinten und das Ganze hat sie nach den Zahlen eigentlich fast wieder egalisiert dann. Also die Zahlen sind sehr positiv aufgenommen worden und ich muss auch sagen, auch ich persönlich fand sie sehr stark, wenn man sie sich so angeschaut hat. Also die Umsätze, die sind von 1,76 Milliarden auf 2 Milliarden gewachsen, also sind so gut 14,5% nach oben gegangen. Und zusätzlich sind sie aber auch unter dem Strich dann deutlich profitabler geworden, denn die Cost of Products, die sind insgesamt nur um 10% gewachsen zum Vorjahr. Also die waren im Vorjahr bei fast genau 500 Millionen und jetzt bei 540 Millionen. Also das ist natürlich schon mal sehr gut, wenn der Umsatz um 14,5% ungefähr wächst und deine Kosten für das Produkt aber nur um 10%. Daher ist auch das Gross Profit ordentlich nach oben gegangen. Also im Vorjahr hatten sie einen Rohertrag von 1,17 Milliarden, jetzt 1,37, also 200 Millionen mehr als im Vorjahr. Und das merkt man dann natürlich auch, dieses Income from Operations, das ist deutlich über 20% gewachsen, von 463 Millionen auf 567 Millionen. Und dadurch dann auch der Gewinn von 421 Millionen auf 527 Millionen. Also ein wirklich sehr, sehr starkes Jahr von den Intuitive Surgical, Quartal, nicht Jahr, von Intuitive Surgical gewesen. Und es war auch deutlich über den Erwartungen der Analysten, denn die haben statt, also sie haben 1,46 Dollar je Aktie gehabt, Ergebnis, und es wurde nur 1,26 erwartet. Ja. Also sehr viel mehr, als die Analysten erwartet haben. Also das ist ein Beat im zweistelligen Bereich, und sowas ist natürlich immer gerne gesehen an der Börse. Das Unternehmen hat gesagt, dass sie 341 neue Systeme an die Kunden ausgeliefert haben. Also da sieht man, da geht es gar nicht um Mega-Stückzahlen, aber diese OP-Roboter, die sind natürlich unfassbar teuer. Und was da natürlich das Interessante ist, viele Sachen darfst du da nur einmal benutzen. Also sie haben viele wiederkehrende Sachen dann. Also insgesamt haben sie jetzt wiederkehrende Umsätze bei über 9.200 Geräten. Und das ist natürlich was immer positiv dann ankommt. Ja, also ich glaube, man kann zusammenfassend sagen, der Markt war zufrieden. Ich selber fand die Zahlen auch wirklich sehr gut und sieht aktuell alles sehr ordentlich aus, aber ist auch eine Aktie, die immer relativ hoch von der Bewertung her natürlich
ist. Ja, ich wollte gerade sagen, was sagst du denn? Also eigentlich ist ja ein krass Dauerläufer, aber die sind fast 160 Milliarden Dollar schwer bei 2 Milliarden Dollar Umsatz, also irgendwie Kurs-Umsatz-Verhältnis von 20, ja, das ist ja teilweise höher als eine Software-Company, aber es sind ja auch, wie gesagt, also sie wachsen ordentlich, wobei 13%, aber sind halt hoch profitabel, ist so ein kleines Abo-Modell, ja, hätte man mal kaufen können, die Aktie war schon immer teuer, ist immer noch teuer, ja, aber schwierig, ne, eher mal im Dip kaufen, oder?
Ich habe sie mal gehabt vor einiger Zeit. Ich habe sie aber letztes Jahr irgendwann mal verkauft, weil ich vor allem fand, dass sie ihre Kosten in den schwierigen Phasen nicht im Griff hatten. Also die Kosten sind da wahnsinnig stark gestiegen. Die Aktie war immer noch hoch von der Bewertung her. Und auch jetzt natürlich eben, wie du sagst, also in Dollar sind sie sogar über 150 Milliarden schwer. Ja, also sie machen 2 Milliarden in einem Quartal, wenn man sich das mal hochrechnet. Also aktuell ist das Forward-KGV bei 60. Das ist natürlich schon wahnsinnig hoch. Aber wir haben jetzt auch gesehen, also der Gewinn ist natürlich auch extrem stark gewachsen. Ja, also und das brauchen sie aber auch. Also wenn du so hohe Bewertungen hast, dann musst du halt eigentlich jedes Mal liefern. Sie sind selbst mit dem Umsatz über ein 20-fachen des Umsatzes bewertet. Und das ist natürlich schon wahnsinnig hoch. Mhm. Ja, also man weiß eben um die operative Stärke von dem Unternehmen. Ja, aber sie haben jetzt zuletzt auf jeden Fall wieder die Kurve gekriegt und auch unter dem Strich sehr stark gewesen von der Performance her. Ja, also sehr gut gewesen. Ja, aber ich denke mal, die Story der Woche, die auch die Märkte beherrscht hat, ist ASML gewesen. Sie hatte, ich glaube, die 1.000 Euro, ich glaube, man hatte sie sogar mal ganz kurz durchbrochen oder war mal ganz nah dran, aber nun ist man wieder ganz weit entfernt davon. Ja, also die Aktie hat auf die Zahlen nicht gut reagiert. Es ging zweistellig nach unten, weil man ja vor allem so ein bisschen von den Aussichten her enttäuscht war. Ja, also die Zahlen an sich, man wusste ja, in diesem Jahr wird kein Wachstum erwartet, aber man hätte vor allem so bei den Aussichten eben doch deutlich mehr sich erhofft. Also wir fangen jetzt erstmal mit den aktuellen Zahlen an. Also die Total Net Sales, die sind zweistellig nach unten gegangen von 6,9 Milliarden auf 6,2 Milliarden Euro. Das Gross Profit, das ist so ungefähr, hat es Schritt gehalten von 3,5 Milliarden runter auf 3,2 Milliarden. Also man merkt eben, es ist eben dieses Übergangsjahr dann. Das letzte hat eigentlich noch ganz positiv überrascht und in diesem schlägt es jetzt aber doch ein bisschen ein. Das Net Income ist von 1,94 auf 1,5 8 Milliarden gefallen und das große Problem, aber der Ausblick, der ist doch deutlich schwächer ausgefallen, als man es sich erhofft hätte. Ja, also man rechnet jetzt damit im nächsten Quartal Total Net Sales auf, ach nee, Moment, jetzt bin ich im Falschen drin, Ausblick hier, die Total Net Sales, die sollen zwischen 6,7 und 7,3 Milliarden Euro liegen und da, ich glaube, man hatte sich sogar fast 8 Milliarden erhofft, also ich glaube 7,8 Milliarden war mal, glaube ich, so die sportlichsten Schätzung und vor allem auch die Gross Margin, die soll zwischen 50% und 51% liegen, auch da hatte sich der Markt eigentlich mehr erhofft und das hat jetzt eben dafür gesorgt, dass es hier einen Abverkauf gegeben hat. Aber ich muss natürlich dazu sagen, wenn ihr euch mal den Kursverlauf in diesem Jahr dann anschaut, also weil mir auch einige dann geschrieben haben, ey, ist das jetzt die Möglichkeit, ist das jetzt ein Einstiegding, da muss man ganz klar sagen, nein, das reicht nicht mal ansatzweise, um da jetzt von einer Mega-Chance zu sprechen, denn das Kursniveau, das hatten sie schon mal so ungefähr im Mai, also das ist 2, 2,5 Monate her, da waren sie schon auf demselben Kursniveau. Ja. Also da müssten noch, also deutlich zweistellig noch mal nach unten gehen, bevor ich jetzt sagen würde, okay, jetzt ist es wirklich eine Marktübertreibung, das ist jetzt einfach so, dass sie sehr stark gelaufen sind auf knapp 1.000 Euro und man sich da einfach mehr erhofft hatte und sich das eben nicht bestätigt hat und es deswegen jetzt wieder zurückgegangen ist. Also so würde ich das Ganze mal so grob zusammenfassen. Warum war der Ausblick so schwach? Da haben sie tatsächlich auch gemeint, dass China, dass sie damit rechnen, dass es noch mehr Exportbeschränkungen geben könnte oder dass es halt aktuell sehr unsicher ist, wie es da weitergeht. Also deswegen ist man da eher mal vorsichtig gewesen. Aber das mag ich auch am ASML-Management. Die schießen eigentlich nie übers Ziel hinaus. Also die sind eher konservativ und überraschen dann wieder positiv. Das gefällt mir auch sehr gut. Ja, ist glaube ich auch so ein bisschen eher so ein bisschen was Europäisches dann eben, ja, dass man da eher mal so ein bisschen tief stapelt. Deswegen, ich muss sagen, die Netbookings, die haben eigentlich ganz gut ausgesehen. 5,56 Milliarden sind an Netbookings dazugekommen. Im Q1 waren sie bei 3,6 Milliarden. Also für mich, ja, war das jetzt keine großartigen News oder ähnliches, also dass man jetzt da den Kurs hätte abverkaufen müssen, aber es war mir relativ klar, dadurch, dass sie eben hier so stark gelaufen sind, dass jetzt da der Markt einfach so ein bisschen sich mehr erhofft hatte. Wichtig ist für mich ohnehin als langfristiger Anleger die Aussichten dann, also so auf 2030, an den Sachen halten sie weiter fest und da reden sie von Umsätzen von bis zu 60 Milliarden Euro. Wenn sie das halbwegs schaffen können, dann sieht alles
weiter. Und sie halten ja auch an den Zielen für 2024 und 2025 fest. Ne? Das kann auch, haben wir auch ein paar geschrieben, gibt ja noch teilweise innerhalb des Quartals noch Verzögerungen und wie gesagt, dieses Thema mit den Exportbeschränkungen. Und es kommt ja auch noch dazu, dass genau jetzt in die Zahlen hinein diese allgemeine teilweise Halbleiterschwäche nochmal eintritt, weil eben einfach Luft abgelassen wird. Deswegen, ja. Das wurde dann schön als Grund genommen, um auch mal hier Gewinne mitzunehmen. Aber ganz dramatisch ist jetzt auch nicht. Und du hast ja gesagt, also der Auftragseingang war jetzt im Q2 doch deutlich über den Erwartungen. Da wurden 4,41 Milliarden erwartet. Das sind 5,57 Milliarden gewesen. Aber das kann man eben jetzt nicht im nächsten Quartal in Umsätze ummünzen, sondern das dauert eben doch deutlich länger. Aber ja, die Aktie ist, wie gesagt, ne, ist nicht gerade günstig und ist extrem gut gelaufen. Deswegen,
aber man muss auch so sehen, also ihr müsst euch mal vorstellen, im Jahr 2025, wir blicken mal ein Jahr voraus, dass ihr auch mal seht, was das für ein Übergangsjahr ist. Die rechnen da mit einem Umsatzwachstum von 30% und einem Gewinnwachstum von 50%. Also nächstes Jahr rechnen die mit den wirklich dicken Bestellungen und auch im Jahr darauf wollen sie weiter zweistellig wachsen. Also daran sieht man eben auch nochmal, was das hier jetzt für ein Übergangsjahr ist. Und das ist eben auch die Begründung, warum die Aktie so wahnsinnig hoch bewertet ist und eben auch so stark gelaufen ist zuletzt. Also im nächsten Jahr, da rechnen die damit, dass hier wirklich richtig viele Bestellungen dann eingehen und das können die ja auch so grob einschätzen, weil man muss sich das ja so vorstellen, die arbeiten ja auch beispielsweise mit Unternehmen wie Taiwan Semiconductor eng zusammen, um eben neue Technologien zu ermöglichen. Und ich habe es ja auch letztens mal gesagt, die neueste Generation, die dann bald kommt, ich glaube, das ist High-NA-EUV, also die Namen werden auch immer länger, oder Hyper, nee, die nächste ist Hyper schon, Hyper-NA-EUV-Technologie, mit der sollen sogar dann Prozesse von unter einem Nanometer möglich sein. Also man rechnet aktuell damit, dass so eine Maschine über 720 Millionen US-Dollar kosten soll oder sogar noch mehr, ja. Also die Unternehmen haben auch schon gesagt, also die da natürlich so als die Abnehmer gelten, also Taiwan Semiconductor, Intel, Samsung, ja, dass sie es auch ein bisschen für übertrieben halten, so die ersten Preise, die da angekündigt worden sind, aber es ist natürlich klar, dass sie sagen, ja gut, finden wir cool, ja, aber die arbeiten ja eng mit diesen Unternehmen zusammen, dann um auch neue Technologien zu entwickeln, das machen die ja nicht nur selber, deswegen, die können das schon ganz gut einschätzen, was dann da so an Bestellungen kommen wird und das nächste Jahr, das soll es halt richtig krabbeln bei den Bestellungen und wenn das nur halbwegs so gut wird, wie eben jetzt aktuell gedacht, da sie auch die Prognosen nicht gesenkt haben, bin ich da weiterhin tiefenentspannt bei dem Unternehmen, aber bin ich sowieso. Also ich bin mir relativ sicher, dass ich die in 5 Jahren auch immer noch im Depot haben werde.
Ja. Da bin ich mal gespannt, ja.
Genau, dann haben wir die Zahlen. Nee, wir werden echt immer fixer mit den
Ja,
Zahlen.
du hast
Wir
ja
haben
gleich noch ein Folgetermin. Wir hätten noch einiges an Zahlen am deutschen Markt. Ich kann mal ganz kurz nochmal
ja, dann
zwei
hau raus.
Minuten durchgehen. Es gab positive Überraschungen.
Also noch 5 Minuten Zeit, das
Ja,
passt schon.
gut, dann gucken wir mal. Also, was traurig ist, im DAX haben wir eine Sartorius, muss gerade nochmal aufmachen.
Der
Die hatten
DAX ist immer
gemeldet. Die
traurig.
waren ja unter anderem der Profiteur hier während Corona mal. Die haben da ja unter anderem für BioNTech und so weiter zugeliefert, also Laborausstatter und Zulieferer. Und da ist jetzt schon sehr viel länger als gedacht, ne? Ich sag mal eine Schwächephase. Die Kunden bauen Lagerbestände ab, warten länger mit ihren Bestellungen. Und da wurde jetzt auch schon im Vorfeld mit einer Prognosesenkung gerechnet bei Sartorius. Ich guck gerade mal, weil die Aktie, die war auch schon, ja, die läuft schon sehr lange wirklich schwach. Wir waren mal im Hoch, im Hype bei 620 Euro und jetzt stehen wir gerade bei 211 Euro. Also das ist schon echt krass. Und wir waren auch jetzt die Tage vor den Zahlen auch am Jahrestief. Also der Markt war schon darauf vorbereitet, dass da eine Senkung kommt, aber die Senkung ist doch noch mal etwas heftiger ausgefallen als erwartet. Und es gab auch in den letzten Tagen eine kleine Erholung. Ich hatte es ja eben gesagt, so die ganze Medizintechnik, die Aktien sind so ein bisschen gestiegen, jetzt weil die Zinsen ja sinken sollen. Das gab ein bisschen Hoffnung. Aber ja, Umsatzausblick hatte man vorher gesagt, das soll 4% dieses Jahr betragen. Nee, das war die Prognose. Jetzt soll es nur noch vor Jahresniveau sein. Ich glaube, zuvor hatte man sogar gesagt, es sollen irgendwie 8% oder so werden. Also schon eine massive Verfehlung. Die EBITDA-Marge 27 bis 29. Vorher hatte man gesagt, über 30%, also auch brutale Verfehlung. Und die Visibilität ist weiter extrem schlecht. Und deswegen ist man eben jetzt auch fürs zweite Halbjahr sehr vorsichtig. Und im ersten Halbjahr hat man insgesamt jetzt einen Umsatzrückgang währungsbereinigt von 2,2% gehabt. Also ist alles nicht so gut. Ja, und im ersten Halbjahr ist das Ergebnis pro Aktie auch deutlich zurückgegangen von 2,95 € auf 2,15 €, ja. Und Analysten sagen jetzt auch, okay, wir hätten gedacht, es gibt eine Prognosesenkung, aber die ist doch ein bisschen zu heftig. Mittelfristziele werden in Frage gestellt und so. Also, ich glaube, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen. Ne? Eigentlich ein gutes Unternehmen, aber wenn das Marktumfeld halt so schwach ist, die Aktie ist jetzt auch dann nach den Zahlen, ich muss mal gucken, 14% im Minus. Deutsche Bank sagt, es ist eine Blackbox im Jahr 2025, also man weiß einfach nicht, wann kommen die neuen Bestellungen, wie sieht's aus? Und das wird eben, ja, schade, massiv abgestraft. Ja, also, ja, kam in den DAX rein, ne, nach der Dings ist ja oft so, und seitdem läuft's nicht mehr. Das haben wir auch hier bei HelloFresh gesehen, bei Zalando gesehen, ich glaube Delivery Hero, das ist halt echt krass, die werden durch irgendwelche Sonderfaktoren immer mal hochgespült. Dann kommen sie in den DAX und dann kommt wieder die Ernüchterung. Ja, es ist echt
Das
traurig,
liegt
aber.
einfach am DAX an sich, ja. Da kannst du nur scheiße sein, wenn du da drin bist. Ja.
Ja. Der DAX-Hater wieder. Jetzt kommt er wieder, ja. Jetzt kommt er wieder. Genau, also das war Sartorius. Was gut lief, das ist echt krass, ja. Adidas hat ja sogar die Prognose erhöht. Und das läuft komplett konträr zu Nike. Wahnsinn,
Ja,
also.
also da frage ich mich auch, wie das sein kann, dass Nike so ein, also wirklich so ein räudige Prognose rausgehauen hat, also
Ja.
Senkung, und bei Adidas aber eine Prognose, also das ist schon irgendwie paradox, ja.
Der Q2-Umsatz ist bei Adidas währungsbereinigt um 11% gestiegen. Bei Nike gab es auch sogar Rückgänge, gell? Das ist ja krass eigentlich. Also,
Bis
obwohl
kaum
wir
sind sie
sind doch
beim
in ganz
DFB
Richtung mit
draußen, schon
Yeezy.
läuft's. Das ist wie mit dem DAX.
Ja. Der Yeezy und so, das soll jetzt irgendwie noch, die Restbestände sollen jetzt noch schonend verkauft werden, dass es da keine Abschreibungen mehr gibt. Aber ja, das Adidas-Trikot hier von der Nationalmannschaft lief ja extrem gut anscheinend, aber das sind, glaube ich, nur so kleine Effekte. Man denkt immer, dass das riesige Auswirkungen hat, aber die machen ja, haben 5,8 Milliarden Umsatz gemacht. Ja, und die Prognose lag bei 5,5 Milliarden. Also Adidas ist auch extrem viel besser logischerweise gelaufen als Nike. Also das ist schon echt, muss man sagen, ja. Hätte man auch nicht gedacht. Nike wurde ja auch tot geredet und alle immer nur gesagt, ah, Nike ist tausendmal besser. Aktuell sieht's anders aus, muss man sagen. Ja, aber ich glaube trotzdem, dass der Nike auch wieder zurückkommt. Aber schon krass, ne? Dass die so am Leiden sind, das ist schon heftig, ne? Und vielleicht ganz kurz zum Schluss nochmal eine weitere Aktie mit Prognoseerhöhung. Heute Morgen kam das Sys Microtech. Kennst du die? Aus dem Tech DAX? Machen, glaube ich, auch
Ja.
so Maschinen, also Chip-Zulieferer im Endeffekt auch für Maschinen. Und die Aktie war schon so verdächtig stark. Dieses Jahr wirklich brutal gut gelaufen. Und jetzt erhöht man den Ausblick für 2024 von 340 bis 370 Millionen auf 380 bis 410 Millionen beim Umsatz. Und die EBIT-Marge von 10 bis 12 auf 14-16%. Also das ist schon wirklich ordentlich, muss man sagen. Die Aktie war vorhin 15% im Plus, jetzt noch 7%. Da war auch schon vieles bekannt, muss man sagen. Also dass da eine Prognoseerhöhung kommt, das war irgendwie, hat man gerochen. Deswegen, ja, so ein bisschen sell the news, muss man sagen. Und die Aktie ist auch, glaube ich, nicht gerade günstig bewertet. Aber ja, ist auf jeden Fall eine schöne Erfolgsstory nochmal, muss man sagen. Ja, also Glückwunsch an die Sys Microtech Aktionäre. Ich glaube, es gibt nicht so viele unter uns, ne? Also leider, muss man sagen.
Wahrscheinlich nicht so viele. Ja, ja.
Super. Okay.
Genau, dann, ja, nächste Woche, da rappelt's im Karton, da kommen die Big Techs, also auf jeden Fall einige, ich weiß ja nicht genau, es gibt ja Cash-Kalender nicht mehr, seitdem ist es ein bisschen umständlicher, sich die Sachen rauszusuchen, aber ich weiß, dass Alphabet beispielsweise kommt, ich bin mir sicher, dass wir nächste Woche auch mal den ein oder anderen Livestream einbauen werden, dass wir uns die Zahlen mal wieder live anschauen.
Ja, genau, wir gucken mal, ne? Wenn wir einen Livestream machen, am Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag.
Ja, oder an allen drei
Tagen. Bei Earning Whispers gibt es ja eigentlich immer diese Übersichten.
Ja, aber ich weiß aber nicht, ob die schon draußen ist für nächste Woche. Ja,
naja, also der macht manchmal so eine Monatsübersicht, aber
naja, wir werden es sehen. Also wir kündigen es euch rechtzeitig an, auf jeden Fall. Ja. Dann würde ich sagen, wir wünschen euch ein schönes Wochenende und schaltet auch nächste Woche wieder ein. Gell? Macht's gut.
Macht's gut. Ciao, ciao.